Und jetzt sind Sie dran. Sie können Ihre Fragen stellen unter der kostenlosen Rufnummer 0800 2254 2254. Fragen Sie Marc Süßer vom NABU, dem Naturschutzbund Deutschland. Herr Süßer, guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Haben Sie heute schon in einen Schwan gebissen?
Nein.
Wir hatten nämlich vorhin das Thema, warum man früher eigentlich Vögel gegessen hat, die heute niemand mehr auf den Tisch bringen würde. Adler, Schwäne, Pfauen und so weiter. Das war sehr, sehr spannend. Ich selber fange mal an mit der ersten Frage einfach. Ich habe nämlich einen Balkon in Berlin, da kommt regelmäßig eine Krähe. Wie heißen diese Stadtkrähen?
Dohlen? Nebelkrähe wahrscheinlich.
Diese schwarz-braunen. Schwarz-grau, genau. Und die versteckt bei mir in den Blumenkästen Lebensmittel. Die kam neulich an und ich fand im Rosmarin, also eine große ausgewachsene Eiswaffel. Dachte, wie kommt diese Eiswaffel hier oben auf den Balkon? Hab sie dann vor den Blumenkasten gelegt. Als ich am nächsten Tag da war, war die Eiswaffel wieder da, wo sie sie haben wollte. Warum machen die Krähen das?
Sehr spannende Beobachtung. Ja, die alle Rabenvögel, das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich der Eichelherr, der ja auch Eicheln sammelt und dann vergräbt. Also alle Rabenvögel legen solche Verstecke an für schlechte Zeiten, in Zeiten, wo sie viel Nahrung finden, sodass sie dann, wenn die Nahrung weniger da ist, dass sie dann da drauf zurückgreifen können.
Also würde die wirklich, sagen wir mal, auf den Herbst warten?
Nee, so lange sicher nicht. Aber so, ich meine, es gibt auch dieses Frühjahr hat es ja gezeigt, dass es auch sehr schlechte Perioden geben kann. Oder jetzt so das Ende vom Winter, wo wir ja sehr viel Eis und Schnee hatten. Und das wissen Vögel auch. Und dann, wenn es viel Nahrung gibt, dann können sie das auch für ein paar Tage natürlich nur zurücklegen.
Also als Vogelfreund sollte ich Brotstückchen und Eiswaffeln in den Blumenkästen ertragen.
Ja, das wäre gut.
Okay. Friedrich Monika ruft uns an aus München. Guten Tag.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage zur Sommerfütterung. Ich habe da unterschiedliche Antworten dazu und wollte jetzt mal wissen, ob man im Sommer füttern soll oder darf oder nicht.
Also generell ist es so, dass wir empfehlen, hauptsächlich im Winter zu füttern, bei Eis und bei geschlossener Schneedecke. Das ist die Zeit, wo Vögel wirklich Hilfe brauchen, weil sie sonst nichts anderes finden. Und genauso, also besonders im Spätwinter, so wie es ja dieses Jahr war, wo wir sehr viele Verluste hatten, gerade bei den Singvögeln, die einfach verhungert sind, teilweise aufgegriffen wurden, nur noch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Haut und Knochen waren, so abgemagert, dass sie wirklich nichts mehr auf den Knochen hatten und dann auch gestorben sind. Also das ist die Zeit, wo Vögel wirklich drauf angewiesen sind. Im Sommer, sagen wir vom NABU, kann man füttern, wenn man zum Beispiel Kinder hat und ihnen da die Natur näher bringen will, kann man das machen. Aber wichtig ist es vor allem im Winter, wenn Eis und Schnee sind, dann brauchen das die Vögel. Im Sommer kann es teilweise kontraproduktiv sein, weil vor allem zur jungen Aufzucht die Vögel sehr proteinreiche Nahrung brauchen. Die Jungen müssen Muskeln aufbauen, dazu brauchen sie Eiweiß. Und wenn man dann nur, Körner füttert, dann kann es da auch zu Mangelerscheinungen kommen.
Frau Friedrich, ich ergänze mal die Frage, aber wenn ich gerne Vögel anlocken möchte, zum Beispiel auf meinen Balkon oder in meinen Garten, dann wäre das natürlich eine Möglichkeit mit Futter. Was sollte ich denn da nehmen? Oder sagen Sie Finger davon?
Na, es gibt da auch im Fachhandel verschiedenste Sortimente, auch zum Beispiel für Insektenfresser, wo dann Insekten da mit drin sind, sodass also auch die Vögel, die jetzt erst wieder zu uns zurückkommen, die ja in Afrika waren, weil sie im Winter keine Insekten bei uns finden, sodass auch die da am Futterhäuschen dann was finden. Also da können Sie sich einfach mal erkundigen.
Konnten wir Ihre Frage beantworten, Frau Friedrich?
Ja, vielen Dank und einen schönen Tag noch.
Danke für den Anruf, Ihnen auch. Unsere kostenlose Rufnummer, unter der Sie diskutieren können, Fragen stellen an Marc Süßer vom NABU, lautet 0800 2254 2254. Und da hat auch Klaus Grundner aus Berlin angerufen. Herr Grundner, guten Tag.
Guten Tag.
Wie können wir Ihnen helfen?
Ach, ich würde einen Vorschlag machen. Der klingt wie ein Scherz, ist aber ernst gemeint. Ich habe in der Einleitung doch gehört, dass man dem Kuckuck Vorwürfe macht, dass er oft seine Intervalle unsauber singt. könnte man nicht Folgendes machen, es gibt auch einen Kuckuck ab und an, die sind gefangen und so weiter, dass man dem die richtigen Intervalle vorspielt, damit er weiß, was er zu tun hat.
Interessante Geschichte, zumal wir ja heute auch schon viel gehört haben, heute Vormittag im Radio Feuilleton über die Nachtigall und wo wir uns gefragt haben, warum kennt eigentlich die Nachtigall so viele Strophen,
ja,
der Kuckuck aber nicht.
Ja.
Haben Sie eine Antwort, Herr Süßer?
Nein, das ist sehr unterschiedlich, auch bei den Vögeln, vor allem wenn die Vögel jung sind und das erste Mal so in die Gesangsphase reinkommen, dann singen diese Vögel auch sehr untypisch unter Umständen und haben auch so eine Phase, wo sie sich so einsingen. Also wenn sie quasi in die Geschlechtsreife eintreten, dann kann man auch teilweise Vögel ganz, ganz komisch und für den Ornithologen, der horcht dann erstmal auf, wenn er irgendwie so einen ganz seltsamen Gesang hört und dann auch vielleicht den Verdacht hat, dass es irgendwas Seltenes sein könnte. Aber das gibt's oft, dass diese Jungvögel oder ja, diese Jungvögel da erstmal so in den Gesang auch reinkommen müssen, auch vom Nachbarn hören, wie der so singt, bis sie das dann richtig erlernt haben. Von daher ist auch, wenn Kuckucke sehr aberrannt singen, sind es oftmals auch einfach Vögel, die das erst gerade erlernt haben oder dabei sind, das zu erlernen und sich erstmal so einsingen müssen.
Singt denn der Kuckuck wirklich oder gibt es vom Kuckuck eigentlich nur den typischen Kuckuck-Ruf zu hören?
Das ist der Gesang.
Also ach so.
Das Gesang bedeutet ja im Gegensatz zu Ruf. Ein Ruf ist immer eine Lautäußerung, die irgendwelche Interaktionen mitteilt. Also zum Beispiel ein Warnruf, da gibt es ja die bekannten Warnrufe der Amsel, einmal gegen Bodenfeinde und einmal gegen Luftfeinde, die sich sehr stark unterscheiden.
Sie haben die Vorlage geliefert, Sie können es bestimmt vormachen, oder?
Nee, das will ich jetzt nicht.
Okay.
Nee, aber also so dass da auch mit anderen Artgenossen kommuniziert wird, also so dass sie wissen, okay, die Gefahr kommt von oben oder sie kommt vom Boden. Und dann gibt es den typischen Gesang, der dazu da ist, im Prinzip das Weibchen anzulocken und das Revier gegen Kontrahenten zu verteidigen. Und da gibt es auch andere Singvögel, die einen sehr einfachen Ruf haben, der Zilpzalp, der auch ja seinen Namen ruft, Zilpzalp, Zilpzalp, ganz einfach. Das ist einfach sehr unterschiedlich, wie die Vögel sich da einnischen. Die Zwillingsart des Zilpzalps ist der Fitis, der einen sehr komplexen Gesang hat. Das ist einfach in der Evolution begründet, wie die Vögel sich da äußern.
Herr Grundner,
ja?
Reicht Ihnen das?
Ja, ich wollte bloß einen Satz noch sagen. Nehmen wir mal an, der Kuckuck hat also die falschen Intervalle. Sie spielt sie ihm richtig vor und er hört das. Was macht er jetzt? Lernt er das? Kann er das lernen, wenn man also eine Maschine ja in Bewegung setzt, nicht? Hört er da rein und sagt, so, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Entschuldigen Sie, das klingt Ihnen etwas seltsam, aber man kann ja mit den Tieren manches machen.
Ja, aber das würde ja genauso da reinpassen zu dem, was ich gesagt habe. Wenn das ein junger Vogel ist, der in dieser Landphase noch ist, dann würde er das sicher annehmen und würde das auch sicher imitieren oder sich da so reinfinden.
Ja.
Und wenn es aber ein Vogel ist, der erwachsen außerhalb dieser Phase ist und erwachsen ist, dann würde der sicher, wie auch die Menschen, ja dann bei ihrer alten Leier bleiben, sage ich mal.
Ja, gut. Vielen Dank, sehr freundlich.
Herr Grundner, danke für den Anruf.
Ja, auf Wiederhören.
Tschüss, tschüss. So, die Rufnummer ist kostenfrei 0800-2254-2254 und da ruft uns aus Tübingen Hans-Jürgen Peters an. Hallo, Herr Peters.
Hallo.
Sie haben eine Frage, die bestimmt viele interessiert.
Ja, ich wüsste gern, wie kann man Tauben daran hindern, den eigenen Balkon aufzusuchen und zu versauen und sogar zu nisten?
Liebe Taubenfreunde, Sie hören das jetzt sicherlich nicht gern, aber viele Balkonbesitzer haben genau dieses Problem und kaufen sich dann zum Beispiel im Internet so einen Plastikraben, den sie da hinstellen. Hilft das Ihrer Ansicht nach, Herr Süßer?
Würde ich bezweifeln, ehrlich gesagt. Also es gibt ja auch Greifvögel, die dann aufgestellt werden, die haben meistens eher das Gegenteil oder die gegenteilige Wirkung, weil dann die Vögel kommen und auf den hassen. Also das ist sehr typisch zum Beispiel gegenüber Eulen, die bei Tage irgendwo entdeckt werden von Singvögeln, dann kommen überall von überall her die Vögel und hassen auf den, also zeigen an, dass da ein Greifvogel ist und so, dass der dann auch verschwinden muss. Im Prinzip gegen die Tauben hilft eigentlich nur, es dicht zu machen. Also beziehungsweise genauso wie es, ja, wie es auch auf Bahnhöfen oder überall praktiziert wird, einfach die die Möglichkeiten für die Tauben, sich irgendwo hinzusetzen, einzuschränken, beziehungsweise denen halt da keinen Platz zu lassen.
Mit diesen Spikes, die man kaufen kann, diesen Stacheln, können Sie das als Tierfreund denn befürworten?
Na, die sehen ja, dass sie da nicht hinsitzen können. Also die tun sich da auch nichts.
Da muss man keine Angst haben, dass sie sich verletzen.
Das merken die schon.
Herr Peters,
ja,
danke.
Also, ja? Dieses Netz erlaubt der Vermieter nicht. Mein Balkon ist im 6. Stock eines Hochhauses. Die Tauben setzen sich nicht nur auf die Kante des Balkons und spazieren da rum und kacken natürlich nach innen, sondern die laufen auch auf dem Boden rum und suchen eine Möglichkeit, ja, Partanz und Nisten und so weiter. Das ist auch schon geschehen, schon zweimal.
Vielleicht können Sie selbst
genistet auf meinem Balkon.
Können Sie selbst öfter auf Ihrem Balkon sein und aufpassen oder fehlt Ihnen dazu auch die Zeit, Herr Peters?
Ja, aufpassen tue ich vom Küchenfenster aus, aber manchmal. Aber das Klopfen auf die Scheibe vertreibt die Tauben nicht unbedingt. Entweder gewöhnen die sich oder manche Tauben sind taub.
Herr Peters, herzlichen Dank auch für Ihren Anruf. Wir wollen eine letzte wollen wir noch reinnehmen von Anne Nierenberg, die uns anruft. Frau Nierenberg, hallo.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ganz kurz meine Frage zum Thema Vogeltränke. Ist es überhaupt notwendig, Vogeltränken für die Vögel im Garten aufzustellen? Und wo stelle ich die am besten hin, damit die Vögel, die dort baden, nicht Opfer der Katzen werden, die doch dort gerne lauern?
Kurze Antwort, Herr Süßer.
Ja, ist durchaus sinnvoll. Vögel müssen Flüssigkeit zu sich nehmen und da gibt es außer Teichen, sage ich mal, im Wohnraum oftmals wenig Möglichkeiten. Gerade im Hochsommer, da müssen die Vögel auch viel trinken. Zum Platz oder zur Stelle möglichst so, dass die Vögel das gut einsehen können. Auch gern erhöht irgendwo auf einen Stab, sodass also die Vögel da eine gute Rundumsicht haben.
Marc Süßer vom NABU, vielen Dank. Die große Vogelschau, auch morgen geht sie weiter.